请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 15. April 2024 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend nimmt Jessica Volz Sie wieder mit auf ein Inselabenteuer. Heute besuchen wir eine Postbank. Danach folgt Taiwan Monitor mit einem Beitrag über die kürzlichen Gipfeltreffen zwischen den USA und Japan und zwischen den USA, Japan und den Philippinen. Nun zuerst die Nachrichten. Taiwan verurteilt die Angriffe des Iran auf Israel. Der Senatspräsident von Paraguay ist an der Spitze einer Delegation in Taiwan eingetroffen. Und Taiwans Regierung nimmt weitere Einschätzungen der benötigten Finanzen für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Ost-Taiwan vor. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenminister Joseph Wu hat Irans Angriffe auf Israel verurteilt. Er forderte alle betreffenden Akteure zur Zurückhaltung auf, um eine Ausweitung der Krise zu vermeiden. Außenminister Joseph Wu wiederholte heute, Taiwan verurteile die ernsthafte Störung des regionalen und globalen Friedens und der Stabilität durch den Iran. Er rief außerdem alle Seiten zur Zurückhaltung auf, um eine Ausweitung der Krise zu vermeiden. Taiwanische Bürger vor Ort seien derzeit sicher. Die Regierung werde die Situation weiterhin beobachten. Wir werden die Lage vor Ort genauestens beobachten und wenn nötig entsprechende Maßnahmen ergreifen. So der Außenminister. Taiwans Außenministerium hat bereits gestern in einer Stellungnahme die Drohnen- und Raketenangriffe des Iran auf Israel verurteilt. Dies sei eine ernsthafte Störung von Frieden und Stabilität in der Region und weltweit. Die Republik China Taiwan schließe sich der Verurteilung der friedliebenden demokratischen Partner auf der Welt an und rufe die entsprechenden Akteure zur Zurückhaltung auf und dazu Differenzen durch Kommunikation zu lösen, um eine weitere Ausweitung der Krise zu vermeiden, so das Außenministerium. Das Außenministerium rät außerdem von nicht notwendigen Reisen in die beiden Länder ab. Der Senatspräsident von Paraguay, Silvio Ovelar, ist gestern an der Spitze einer Delegation zu einem fünftägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Ovelar bekräftigte gestern Nachmittag nach seiner Ankunft auf dem internationalen Flughafen Taiwan-Taoyuan die Unterstützung Paraguays für Taiwan.
Más aún teniendo en cuenta que nuestra posición es absolutamente clara.
Der Standpunkt der Regierung Paraguays zu Taiwan ist vollkommen klar. Wir unterstützen auch voll und ganz die Beteiligung der Republik China Taiwan in den Vereinten Nationen. Ovelar hat mit seiner Begleitdelegation heute das Parlament besucht und ist mit Taiwans Parlamentspräsident Han Kuo-yu zusammengetroffen. Ovelar sagte bei seiner Ankunft, dass während seines Aufenthalts in Taiwan unter anderem Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen und Vizepräsident Lai Ching-te geplant sind. Die Delegation wird außerdem unter anderem den Internationalen Kooperations- und Entwicklungsfonds und weitere Behörden und Einrichtungen besuchen. Ovelar wird bei diesem Besuch von weiteren Parlamentsabgeordneten Paraguays begleitet. Paraguay ist einer von insgesamt 12 Staaten, die offizielle diplomatische Beziehungen zur Republik China Taiwan unterhalten. Die Regierung nimmt weitere Einschätzungen des benötigten Etats für den Wiederaufbau nach dem starken Erdbeben in Ost-Taiwan vor. Innenminister Lin Yo-chang hat heute im Innenausschuss des Parlaments über Katastrophenhilfe, Wiederaufbau und Subventionen nach dem Erdbeben am 3. April in Ost-Taiwan berichtet. Wie der Innenminister mitteilte, hat das Kabinett dem Landkreis Hualien bereits 300 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet 8,7 Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung gestellt. Parlamentsabgeordnete der Regierungs- und Oppositionsparteien äußerten Bedenken, dass die gegenwärtigen Etats nicht ausreichten und sprachen die Möglichkeit eines Sonderetats für den Wiederaufbau an. Innenminister Lin sagte, falls sich die entsprechenden Fonds, Spenden und der öffentliche Haushalt nach Einschätzung für die Finanzierung als nicht ausreichend herausstellen, werde man einen Sonderhaushalt in Erwägung ziehen. Für einen Teil können die bereits vorhandenen Katastrophenfonds verwendet werden. Das zweite sind die Spenden. Außerdem können Anpassungen beim öffentlichen Haushalt vorgenommen werden. Falls dies alles für die Finanzierung noch nicht ausreicht, kann man beim Haushalt für das nächste und übernächste Jahr erwägen, einen Sonderetat zu veranschlagen. Gemäß dem Innenminister werden derzeit weitere Einschätzungen der Kosten für den Wiederaufbau vorgenommen, besonders für langfristige Infrastrukturprojekte wie der Verbindungsstraße durch das Zentralgebirge und den Taroko-Nationalpark. Am 3. April hat sich in Hualien vor der Ostküste Taiwans ein Erdbeben der Magnitude 7,2 ereignet. Durch das Beben wurden Gebäude und Infrastruktur zum Teil stark beschädigt. Das Erdbeben löste Steinschläge und Erdrutsche aus. 17 Menschen sind durch das Erdbeben ums Leben gekommen, mehr als 1000 wurden verletzt. 2 Menschen werden noch vermisst. Das Außenministerium hat Litauen und Thailand für deren Spenden für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Hualien gedankt. Litauen hat Taiwan eine Spende von 50.000 Euro für den Wiederaufbau nach dem schweren Erdbeben am 3. April in Ost-Taiwan zugesagt. Thailand 1 Million Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 29.000 Euro. Die Regierung und Bevölkerung Taiwans schätze dies sehr, so heißt es in einer am Samstag veröffentlichten Stellungnahme des Außenministeriums. Litauens Außenminister und die Vorsitzende des Seimas haben beide ihre Anteilnahme nach dem Erdbeben am 3. April in Hualien zum Ausdruck gebracht. Wie das Außenministerium weiter mitteilte, haben auch der Premierminister und der stellvertretende Premierminister von Thailand am Tag des Bebens ihre Sorge zum Ausdruck gebracht. Die Stadt Taipeh hat gestern das Fest Eid al-Fitr begangen. Aus Anlass des Endes des Fastenmonats Ramadan veranstaltete die Stadt Taipeh im Da'an Forest Park das Eid al-Fitr in Taipeh. Mit Vorführungen, Ständen mit Halal-Spezialitäten und Kunsthandwerk, Workshops und weiteren Aktivitäten. Taipehs Bürgermeister Chiang Wan sagte bei der Eröffnungszeremonie, Taipeh bemühe sich seit längerem, ein noch muslimfreundlicheres Umfeld zu schaffen. Derzeit gebe es bereits mehr als 70 als muslimfreundlich zertifizierte Hotels und Sehenswürdigkeiten. Taipeh wolle eine freundliche, diverse und inklusive Stadt sein und sich weiterhin um ein noch freundlicheres Umfeld für Muslime bemühen. An der Eid al-Fitr-Veranstaltung in Taipeh nahmen auch Vertreter von Ländern mit größerer muslimischer Bevölkerung in Taiwan und Verbänden von Muslimen in Taiwan teil. Das Amt für Information und Tourismus der Stadt Taipeh schätzte die Zahl der Besucher auf rund 30.000. Zur Börse. Die Taipeher Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 286,8 Punkte oder 1,38% auf 20.449,77 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte 478,32 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 13,9 Milliarden Euro oder 14,8 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 33 Grad Celsius im Norden und bis 36 Grad im Süden. Die Aussichten für morgen Dienstag. Auch morgen teils heiter, teils bewölkt, meist trocken, nur ganz im Norden und im Osten kann es örtlich etwas Regen geben, bei Temperaturen bis 31 Grad im Norden und bis 34 Grad Celsius im Süden. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 15. April 2024 von Radio Taiwan International. Nun folgt Inselabenteuer mit Jessica Volz.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Inselabenteuer. Heute nehme ich Sie mit auf einen Bankbesuch, genauer gesagt zur Postbank. Ich werde im Laufe der Zeit auch nochmal eine Episode speziell zur Post machen hier in Taiwan, die ebenfalls eine lange Geschichte hat. Dieses Mal soll es aber um das Bankwesen gehen, dass sie auch anders funktioniert als in Deutschland. Zunächst einmal ein paar allgemeine Informationen, solange wir darauf warten, an der Reihe zu sein. Das taiwanische Bankwesen hat eine sehr lange Geschichte, die bis in die späte Jing-Dynastie zurückreicht. In dieser Zeit wurden dann die ersten Banken gegründet, um den Handel und die Wirtschaft in Taiwan anzukurbeln. Daher hat sich auch Taiwans Wirtschaft im Laufe der Jahrzehnte stark verändert und ist ganz allmählich zu einer der fortschrittlichsten in Asien geworden. Taiwan hat mittlerweile eine vielfältige Bankenlandschaft, die von großen staatlichen Banken bis hin zu kleineren Privatbanken reicht. Grundsätzlich ist Taiwan ja auch dafür bekannt, dass Taiwan eine große technologische Expertise hat und das sollte sich auch im Bankwesen widerspiegeln. Tut es auch in vielen Bereichen. Beispielsweise spielt Technologie und Innovation eine große Rolle in der taiwanischen Finanzbranche. Einschließlich der Einführung von Online-Banking, mobilen Zahlungslösungen und Kryptowährungen. Dennoch wird hier in Taiwan immer noch sehr viel mit Bar bezahlt und in vielen Orten geht immer noch Cash first, sodass es nicht immer möglich ist, mit einer Kreditkarte zu bezahlen oder wenn, dann nur mit Kreditkarten mit speziellen Funktionen, beispielsweise mit einer EasyCard-Funktion, um dann eine Zahlung durchzuführen. Was man neben dem Cash hier auch sehr oft sieht, ist das sogenannte Line Pay oder andere Apps, mit denen man bezahlen kann. Line ist eine Messaging-App, also sowas wie WhatsApp, nur mit mehr Funktionen. Auf Line kann man dazu noch Nachrichten lesen beispielsweise oder eben auch mit seiner Kreditkarte verbinden und so ganz oft bezahlen. Also beispielsweise auf Flohmärkten oder kleineren Handwerksmärkten wird oft Line Pay bevorzugt. Dann scannt man einen QR-Code und kann damit quasi das Geld an den Händler überweisen. Also wie gesagt, Cash spielt immer noch eine große Rolle. Heute nehme ich Sie mit auf einen Bankbesuch, bei dem ich Geld einzahlen werde auf mein Konto. Konkret in diesem Beispiel, wenn man zur Postbank geht, wählt man zunächst erstmal an einem Automaten aus, ob man gerade einen Banking-Service haben möchte oder einen Post-Service haben möchte. Und dann bekommt man quasi, wie bei uns in Deutschland, auch beispielsweise beim Bürgeramt, einen Zettel mit einer Nummer, mit der man dann wartet, bis man an der Reihe ist. Am Counter kann dann alles Weitere besprochen werden. An dieser Stelle möchte ich kurz über die Wahl der Bank sprechen. Wenn man Taiwanern und Taiwanerinnen ins Portemonnaie schaut, sieht man ganz viele verschiedene Karten, Kreditkarten von verschiedenen Banken. Ich weiß nicht, wie es in Ihrem Portemonnaie aussieht, aber ich besetze maximal 2 bis 3 Kreditkarten und nicht 4 bis 5, 6 oder eben noch mehr. Tatsächlich ist das so, dass Taiwaner einerseits natürlich ihre Kreditkarten, ihre Banken danach aussuchen, welche Vorteile sie haben, welche Rabatte sie dadurch vielleicht auch bekommen können und gleichzeitig sucht das aber auch das Unternehmen aus, bei dem sie arbeiten. Also wenn das Unternehmen beispielsweise mit der Postbank zusammenarbeitet oder mithilfe der Postbank das Gehalt der Mitarbeiter monatlich überweist, dann wird von Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen auch erwartet, dass sie ein Konto eben bei dieser Bank haben, um dort dann ihr Gehalt zu bekommen. Nun aber zurück zu unserem Bankbesuch. Wir haben unseren Zettel gezogen und warten darauf, dass wir aufgerufen werden. Auf Chinesisch klingt das dann ungefähr so. An dieser Stelle hört man jetzt die Konversation von mir und der Bankangestellten, der ich erkläre, dass ich gerne Geld einzahlen möchte. Verschiedene Dinge brauche ich dafür. Einerseits natürlich das Bargeld, das ich gerne einzahlen möchte, und dazu mein Bankbuch. Das ist ein kleines Büchlein, in dem bedruckt steht, welche Einzahlungen und Auszahlungen es gab. Am besten datet man dieses Buch ab, indem man es immer wieder in den Bankautomaten schiebt. In den Bankautomaten von der Postbank gibt es oben auf Höhe des Kopfes einen Schlitz, in dem man sein Buch reinstecken kann und dann wird das bedruckt. Dann zieht man es wieder raus, wechselt die Seite und dann wird es erneut bedruckt. Dieses Buch muss man dann auch mitbringen zu allen möglichen Bankbesuchen, wenn man irgendwas regeln möchte. Dort steht nämlich alles drin und das wird auch neu bedruckt. Das war eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich mein Konto eröffnet habe und zudem, dass ich immer meinen Stempel dabei haben sollte. Hier in Taiwan spielen Stempel immer noch eine wichtige Rolle. Sie können mal in die Sendung Taiwan entdecken reinhören, auch eine Sendung, die ich mache. Dort habe ich mal über die Stempelkultur gesprochen, darüber gesprochen, welche Rolle die Stempel hier in Taiwan spielen, nicht nur auf der künstlerischen Seite, sondern auch im Alltag. Und dort habe ich auch beschrieben, dass Stempel beispielsweise bei Bankbesuchen oder bei Hauskäufen sowas wie die Unterschrift sind. Also ein wichtiger Teil, nachdem bei der Bank auch immer gefragt wird, wenn man irgendwas Größeres organisieren möchte. Beispielsweise, als ich mein Konto zum Online-Banking eröffnen wollte, brauchte ich meinen Stempel. Zudem wird hier auch viel mit Formularen gearbeitet und Formulare ausgefüllt, um Anträge zu machen. Für die Einzahlung von Bargeld musste ich beispielsweise auch einen kleinen Zettel ausfüllen, in dem ich draufschreiben musste, wie viel Geld ich einzahlen möchte und unterschreiben musste. Und dann ist mein Projekt des Geldeinzahlens auch wieder vorbei. Ich bin noch eine Weile geblieben, um einfach ein bisschen die Umgebungsgeräusche aufzunehmen, damit Sie auch einmal hören können, wie es in einer taiwanischen Bank oder konkret wie es in der Postbank klingt. Man hört sehr viele Gerätschaften, die beispielsweise das Geld zählen, genauso wie die Aufrufe, wenn jemand Neues an der Reihe ist und an den Counter kommen darf.
1-8-8-15-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
Das war's für heute mit unserem Bankbesuch und auch mit unserer Folge des heutigen Inselabenteuers. Vielen Dank fürs Dabeisein.
请到二号柜台。Sie hörten einen Beitrag von Jessica Volz.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor. Heute haben viele Medien breit darüber berichtet, dass es einen Konsens zwischen US-Präsident Joe Biden und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida gibt, nämlich, dass man nicht zulassen kann, dass mit Taiwan etwas passiert, dass sie sich für stabilen Frieden in der Taiwanstraße einsetzen. Wir werden uns, außer Taiwans Wirtschaft zu entwickeln und für das Wohlergehen der Bevölkerung zu sorgen, auch für Taiwans Sicherheit, Stabilität in der Taiwanstraße und Frieden in der indopazifischen Region einsetzen. So Taiwans Vizepräsident und zukünftiger Präsident Lai Ching-te am Donnerstag beim Treffen mit einer US-amerikanischen Denkfabrik. Er bezog sich damit auf die bilateralen Gespräche zwischen US-Präsident Joe Biden und Japans Premierminister Fumio Kishida vergangenen Mittwoch im Weißen Haus. In einer am Mittwoch auf der Website des Weißen Hauses veröffentlichten gemeinsamen Stellungnahme heißt es in Bezug auf Taiwan, dass die grundlegenden Standpunkte zu Taiwan unverändert sind. Sie betonen die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße als unerlässliches Element der globalen Sicherheit und des globalen Wohlergehens und dass sie zu einer friedlichen Lösung der Frage über die Taiwanstraße ermutigen. Taiwans Außenministerium begrüßt in einer Pressemitteilung die Aufmerksamkeit auf Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße bei diesem bilateralen Gipfeltreffen zwischen den USA und Japan. Gleich am Tag danach, am Donnerstag, folgte in Washington ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden, Japans Premierminister Fumio Kishida und dem Präsidenten der Philippinen, Ferdinand Marcos Jr. Dies war das erste trilaterale Gipfeltreffen dieser drei Länder USA, Japan und der Philippinen überhaupt. Xu Hongxin, Assistant Professor am Forschungsinstitut für japanische Politik und Wirtschaft, an der Tamkang-Universität zufolge ist dieses erste trilaterale Gipfeltreffen zwischen den USA, Japan und den Philippinen ein Zeichen dafür, dass die Beziehungen zwischen gleichgesinnten Ländern in der indopazifischen Region gestärkt werden. Er spricht von einer Entwicklung von 1 bis 5. 1, das sind die USA. 2, die USA und Japan. 3. Die trilaterale Sicherheitspartnerschaft Australien, Vereinigtes Königreich, USA, auch AUKUS genannt. 4. Das ist der quadrilaterale Sicherheitsdialog der vier Länder USA, Japan, Australien und Indien oder Quad. Und 5. Die sogenannten Five Eyes, die Fünf Augen, eine Allianz für den Austausch nachrichtendienstlicher Erkenntnisse der USA, des Vereinigten Königreichs, Kanada, Australien und Neuseeland. Die Fünf Augen diskutieren auch die Einbeziehung Japans und bei den kürzlichen Gesprächen wurde erneut die Aufnahme Japans in den Sicherheitsdialog AUKUS, derzeit bestehend aus Australien, dem Vereinigten Königreich und den USA besprochen. Japan und das Vereinigte Königreich haben im vergangenen Jahr bereits ein gegenseitiges Zugangsabkommen unterzeichnet. Damit wird die Struktur der regionalen Zusammenarbeit in der indopazifischen Region gegen China immer vollständiger, so Professor Xu. Das Wichtigste beim AUKUS ist, die Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern zu stärken, plus einem Land, nämlich Japan, mit einzubinden, um die Kooperation zu erweitern und sich gemeinsam China entgegenzustellen. Das ist der springende Punkt. China hat in den vergangenen Jahren seine Militärpräsenz in der Region verstärkt, nicht nur in der Taiwanstraße, auch im südchinesischen Meer, das China fast vollständig für sich beansprucht. So ist zum Beispiel kürzlich die chinesische Küstenwache mit Wasserwerfern gegen philippinische Versorgungsboote vorgegangen. Professor Yang Junqi, Professor am Institut für Regierungsführung und Recht an der Kaohsiung-Universität, wies darauf hin, dass bei der gegenwärtigen regionalen Lage unter der Führung der USA Japans Rolle bei der militärischen Verteidigung weiter gestärkt wird. Damit wird der Sicherheitsmechanismus im indopazifischen Raum von einem US-zentrierten und mit bilateralen Beziehungen ergänzten Mechanismus allmählich in vielschichtige hin zu multilateralen Mechanismen entwickelt. Es gibt bilaterale, trilaterale, multilaterale Formen und so weiter. Zumindest die trilateralen Beziehungen werden in den nächsten Jahren deutlich sichtbar werden. Trilaterale Beziehungen zwischen den USA, Japan und Australien, zwischen den USA, Japan und Südkorea, zwischen den USA, Japan und den Philippinen und weitere trilaterale Beziehungen. Das ist besonders beachtenswert. Professor Yang zufolge geht das Bündnis zwischen den USA und Japan bereits über eine rein bilaterale Beziehung hinaus. Dies entwickle sich nicht nur zu einem regionalen, sondern sogar hin zu einem globalen Mechanismus. Professor Yang analysiert, dass Pläne für ein gemeinsames Kommando von in Japan stationierten US-Streitkräften mit den japanischen Selbstverteidigungskräften eine schnellere Eingreifbereitschaft ermöglichen können, falls sich in der Nachbarschaft etwas ereignet. Professor Yang sagte, Im Grunde geht es um gemeinsame militärische Operationen der USA und Japan. Vielleicht wird in Zukunft eine besondere Einheit eingerichtet werden. Dies wäre ein großer Durchbruch. Eine weitere wichtige Entwicklung, dies sei jedoch noch nicht völlig bestätigt, sei, dass das Kommando der in Japan stationierten Streitkräfte vielleicht in den Rang eines Vier-Sterne-Generals aufgewertet werden wird. Dies würde ebenfalls einen großen Durchbruch bedeuten, so Professor Yang. Außerdem waren weitere wichtige Inhalte bei dem Treffen Kooperation in Bereichen wie Raumfahrt, Forschung und Entwicklung bei militärischen Einrichtungen sowie gemeinsame Entwicklung eines Raketenabwehrsystems der USA, Japan und Australien. Dies alles seien wichtige Inhalte der Gipfeltreffen gewesen, so Professor Yang. Xu Hongxin, Assistant Professor am Forschungsinstitut für japanische Politik und Wirtschaft zufolge, bedeutet die gemeinsame Stellungnahme nach dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida, einfach ausgedrückt, dass das Bündnis zwischen den USA und Japan als Militärbündnis weiter gestärkt wird. Er sagte, der japanische Premierminister Fumio Kishida sei auch eingeladen worden, eine Rede vor dem US-Kongress zu halten. Das letzte Mal habe im Jahr 2015 ein japanischer Premierminister, damals Shinzo Abe, eine Rede im US-Kongress gehalten. Die USA habe diesem Besuch Kishidas große Aufmerksamkeit beigemessen, so Professor Xu. Die USA benötigen nun die volle Unterstützung Japans. Wenn sie die volle Unterstützung Japans wollen, muss die politische Lage und das Ansehen von Japans Premierminister sehr stabil sein. Seine Unterstützungsrate in Japan liegt jedoch derzeit bei noch nicht einmal 30%. Deshalb hofft man auch auf positive Auswirkungen dieses Auslandsbesuches in Japan selbst, dass er bei der diplomatischen Arbeit maximal punkten kann und man die japanische Gesellschaft vergewissert, dass die USA Premierminister Fumio Kishida weiterhin unterstützen. Dies ist eine sehr starke Botschaft. Professor Xu zufolge ist auch erwähnenswert, dass Japan seine Verteidigungsausgaben von ursprünglich weniger als 1% des Bruttoinlandsprodukts auf 2% bis zum Jahr 2027 erhöhen wird. Damit wird Japans Ansehen als Land mit militärischer Stärke noch sichtbarer werden. Auch in der gemeinsamen Stellungnahme nach dem trilateralen Gipfeltreffen zwischen den USA, Japan und den Philippinen wurde auf die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße als unerlässliches Element für die globale Sicherheit und das globale Wohlergehen hingewiesen, dass ihre grundlegenden Standpunkte zu Taiwan unverändert sind und sie zu einer friedlichen Lösung der Angelegenheiten zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße aufrufen. Die drei Länder wiederholten die Unterstützung eines freien und offenen Indo-Pazifik und brachten ernsthafte Sorge über das gefährliche und aggressive Verhalten der Volksrepublik China im südchinesischen Meer zum Ausdruck. Die drei Länder äußerten außerdem ihre ernsthafte Sorge die Lage im ostchinesischen Meer betreffend und wiederholten ihren starken Widerstand gegen jegliche Versuche der Volksrepublik China, den Status quo im ostchinesischen Meer durch Gewalt oder Zwang zu verändern. Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning kritisierte den Dreiergipfel in einer Pressekonferenz als gegen China gerichtet und nichts anderes als eine Schmierenkampagne gegen China. Taiwan begrüßte das Bekenntnis, bei den bilateralen und trilateralen Treffen zu Frieden und Stabilität in der Region. Die Sprecherin des Präsidialamtes Olivia Lin sagte am Freitag, Taiwan begrüßt den festen Standpunkt und die Sorge der Führenden der drei Länder, der USA, Japan und der Philippinen, über das Aufrechterhalten von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Wir danken auch den USA und Japan dafür, dass sie Taiwans Beiträge zu Frieden und Stabilität in der indopazifischen Region anerkennen. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 15. April 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook, Instagram und Twitter sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war's für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.